will in diesen nächsten Monaten, sage ich mal vorsichtig, weil man braucht schon einige Zeit dazu, die Bibel zu studieren, beginne die Bibel systematisch zu studieren. Es ist ganz wichtig, wenn man die Bibel studiert, dass ein paar Dinge vorab absolut klar sind. Und da gehört dazu, was hier auf unserem Manuskript, auf diesem Teil 1 oben steht, und zwar, dass die Bibel, so wie sie uns heute vorliegt, laut ihrem eigenen Zeugnis von Gott selber inspiriert wurde. Was heißt inspiriert? Wenn wir die Stelle aufschlagen, 2. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es, die ganze Schrift, es heißt die Bibel, ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Einfach der zentrale Satz heißt, die Bibel ist wörtlich inspiriert. Das Wort, das hier im Griechischen geschrieben steht, heißt Theopneustos. Theos heißt Gott, Pneustos, da kommt das Wort her, Pneus, also von Gott gehaucht, von Gottes Geist inspiriert, eingegeben. Wenn wir diese Stelle weiterverfolgen, da heißt in Jesaja 34, Vers 16, Alte Testament, erforsche das Buch des Herrn und leset. Nicht eines von alledem wird fehlen, zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen, denn sein Mund ist es, der es verheißen, und sein Geist ist es, der es gesammelt hat. Das heißt, eine ganz klare Aussage, der Heilige Geist hat selber die Schriften des Neuen und des Alten Testamentes gesammelt, hat sie zusammengestellt und hat sie wörtlich inspiriert. Das heißt, wir haben hier nicht ein Buch vor uns, das der Tradition unterliegt, sondern die Bibel ist in ihrem griechischen und hebräischen Urtext absolut wörtlich inspiriert. Das heißt, von Gott eingegeben. Und das ist auch der Grund, warum wir Bibelstudium betreiben. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel moderne Übersetzungen ablehnen, aus einem ganz einfachen Grund. Weil jedes Wort, jeder Buchstabe, jeder Titel, das kleine i-Tüpfchen im Hebräischen, ist von letzter Bedeutung. Wir haben hier etwas vor uns, das für uns Menschen dieser, ich sage es mal, Nachkriegsgeneration, dieser Neuzeit sehr schwierig ist. Wir haben hier plötzlich ein Schriftstück vor uns, wo der Verfasser sagt, was er meint und meint, was er sagt. Das ist heute nicht mehr üblich. Wir sind in einer Gesellschaft, in einer Generation, wo die Lüge normal ist. Wir haben plötzlich ein Buch vor uns, das absolut die Wahrheit ist. Das ist interessant für uns Menschen. Wir müssen uns umstellen, dass wir plötzlich einem Maßstab gegenüberstehen, der letzte Autorität besitzt. Was hier geschrieben steht, ist nicht Menschenwerk. Sondern die Bibel sagt selber, es ist von Gott diktiert, und zwar wörtlich. Im 2. Petrus 1, Vers 21, da nimmt die Bibel noch einmal Bezug auf sich selber, auf die Weissagung der Schrift. Denn niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, redeten heilige Menschen von Gott gesandt. Und hier sagt er dann, Vers 19, wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort. Das heißt, es geht hier um das Wort Gottes. Bei diesen Weissagungen. Nicht um Weissagung, die im leeren Raum steht, sondern um die Weissagung, die zum Wort Gottes geführt hat. Dieses Wort ist in sich der Großteil Prophetie, Weissagung. Die Bibel sagt hier ganz klar, die Menschen haben nicht aus sich heraus geredet, sondern vom Heiligen Geist getrieben, wurden sie inspiriert und schrieben nieder wörtlich, was Gott wollte. Im Psalm 119, 160 gibt die Heilige Schrift nochmals Eigenzeugnis ab, das von einer ungeheuren Bedeutung ist, auch für uns heute als moderne Menschen, die ja hin und her geworfen werden von vielen Meinungen. Da heißt es ganz nüchtern, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Luther hat übersetzt, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Das heißt, die Summe der Wahrheit ist dieses Wort. Wir haben hier letzte Wahrheit, absolute Wahrheit. Es ist jeder Irrtum absolut ausgeschlossen. Das muss klar sein. Wenn man Bibel studieren will und wissen will, was der Wille Gottes ist, dann muss vorher ganz klar fixiert sein, dass jeder sich bewusst ist, was in diesem Buch geschrieben steht, ist absolut irrtumsfrei. Ist letzte Autorität, Gott meint genau, was er hier sagt. Und er sagt ganz genau das, was er meint. Er sagt es in unseren Sprachen. Er gab uns dann die Ursprachen dazu, um auch im Urtext, dass nichts verfälscht wird, dass man genau sehen kann, was gemeint ist. Und ich muss dazu sagen, unsere deutschen Übersetzungen, ich benutze ihre Schlachter, Elberfelder, Luther 12, diese Übersetzungen sind mehr oder minder genau, aber geben eben den Grundzügen den Bibeltext wieder, ist keine Frage. Von daher liegt uns etwas in den Händen, das letzte Autorität besitzt, nämlich die Wahrheit. Das ist ganz wichtig, bevor wir hier ins Studium einsteigen. Ich möchte nicht jede Bibelstelle lesen, hier bei 1. Das ist etwas, das man da zu Hause nachstudieren kann. Zum Beispiel in Johannes 17 sagt die Bibel ganz nüchtern, der Heilige Geist führt immer, und das ist ein ganz wichtiges Kriterium auch für unser Studium, der Heilige Geist führt immer in das Wort Gottes hinein, in die Wahrheit. Und etwas ist klar, wenn sich etwas nicht mit dem Wort Gottes deckt, dann ist es nicht der Heilige Geist. Das ist mal ein ganz wichtiger Grundsatz für das ganze Studium. Wenn irgendetwas erscheint, das wir prüfen müssen, und es deckt sich nicht hundertprozentig mit der Bibel, dann ist es nicht Gott. Gott sagt nicht in seinem Wort A und handelt in der Praxis nach B. Macht er nicht. Wenn Gott sagt, so ist es, dann ist es so. Und dann handelt er auch so. Wo der Heilige Geist wirklich wirkt, deckt es sich hundertprozentig mit diesem Wort. Das ist ein Kriterium, das wir auch sehen werden in der Apostelgeschichte. Wir haben gelesen im 2. Timotheus 3, es ist unentbehrlich. Und 1. Korinther 4, Vers 6, eine ganz wichtige Bibelstelle. Da sagt Paulus, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, damit ihr an uns lernet, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Das heißt, die Bibel ist auch mein letzter Maßstab. Wenn sich eine Sache nicht vom Wort Gottes her prüfen lässt, dann ist sie zu verwerfen. Er warnt uns hier auch nicht, darüber hinauszugehen, was geschrieben steht. Das heißt, die Bibel ist unsere Grenze. Wenn die Bibel zur Praxis Nein oder Nichts sagt, dann haben wir auch nichts zu sagen zur Sache. Dann ziehen wir uns zurück auf den biblischen Boden. Jetzt kommt etwas, und das möchten wir tun, drum auch das viele Papier. 2. Timotheus 2, Vers 15. Wir haben also hier eine Urkunde vor uns, die untrüglich den Willen Gottes wiedergibt. Hundertprozentig. Irrtumsfrei. Jetzt sagt Paulus, gib dir Mühe. Das heißt, was wir jetzt tun, ist mit Mühe verbunden. Wir werden das sehen. Gib dir Mühe, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt. Da steht wörtlich, der es in gerader Richtung schneidet. Oder in rechter Weise unterteilt, das heißt aufteilt, auseinanderschneidet. Das heißt, wir haben hier das Wort Gottes vor uns, absolut inspiriert, absolut letzte Wahrheit, aber dieses Wort muss unterteilt werden. Es hat verschiedene Abschnitte, verschiedene Ebenen, und die müssen wir beachten. Und ich sage es mal ganz vorsichtig, jede Irrlehre kommt in der Regel daraus, dass man diesen Befehl des Paulus nicht beachtet. Die Sekte der Zeugen Jehovas kann man lehrmäßig problemlos zerstören, wenn man zum Beispiel hingeht und ihnen der Zwang auferlegen würde, dass sie das Wort unterteilen müssen. Man kann zum Beispiel diese ganzen Lehren nur lehren, wenn man die Bibel nicht unterteilt. Pfingst und charismatische Bewegung ist nur möglich, wenn man das Wort nicht unterteilt. In dem Moment, wie ein Mensch das Wort Gottes unterteilt, ist alles klar. Es gibt dann auch keinen Widerspruch mehr in der Bibel. Widersprüche kommen in der Regel daraus, dass das Wort nicht richtig geteilt wird. Und das ist eigentlich das Ziel auch bei der Apostelgeschichte, biblisch zu lernen, wie man das Wort Gottes teilt. Wenn das jemand beherrscht, dann ist er auch in der Lage, selbst als relativ Neugläubiger, jede Lehre zu prüfen. Das ist also ein Handwerkszeug. Wir werden, so Gott will und uns Gnade gibt, in diesen Bibelstudien lernen, selber zu prüfen. Ich möchte auch niemand überreden. Es wird alles schriftlich fixiert sein, dass jeder wirklich in Ruhe zu Hause nachprüfen kann, ob das, was ich behaupten werde, auch stimmt. Ja, und das Ziel ist Reife. Das Wort Reife heißt im Griechischen, hat drei Bedeutungen. Vollkommen, reif und erwachsen. Und das möchte eigentlich Gott aus uns Gläubigen machen. Menschen, die reif sind im Glauben, die erwachsen sind und die irgendwo vollkommen im Sinne von ausgereift sind. Und das ist auch das Ziel. Und wenn wir das Ziel haben wie Gott, wenn wir bereit sind, hier mitzugehen, dann wird er es auch tun. Ziffer 2, die Grundeinteilung der Heiligen Schrift, das sind die 5 Zettel. Die Einteilung ist nicht von mir, die ist von Scofield, der die Scofield-Bibel herausgab. Und das ist an und für sich die einfachste Einteilung der Bibel, die es gibt, und die logischste. Ich habe jetzt einfach einmal eine Bitte, dass jeder der erste Zettel nimmt, das Alte Testament aufschlägt und bei 1. Mose 1 den Zettel reinlegt. Einfach bei der ersten Seite der Bibel, beim Schöpfungsbericht. Zettel rein. Der zweite Zettel, der gehört zum Matthäusevangelium, wo das Neue Testament beginnt, auf die erste Seite. Der dritte Zettel, der kommt zu der Apostelgeschichte, also nach dem letzten Evangelium, zu Beginn der Apostelgeschichte. Einfach reinlegen. Und dann der vierte Zettel, der kommt gleich danach zum Römerbrief, der gehört zu Römer 1. Dann haben wir noch einen Zettel übrig, den letzten. Der gehört zur Offenbarung 1, also das letzte Buch der Bibel. Also Offenbarungs letzte Buch, ganz am Schluss. So. Wenn ihr jetzt die Bibel zuklappt, dann habt ihr die Inhaltsangabe. Und zwar, wenn man jetzt der erste aufschlägt, dann sieht man das Alte Testament. Die ganze Bibel handelt nur von einer einzigen großen Tatsache, von dem, dass der lebendige Gott diese Menschheit erlösen will. Und die Erlösung des Menschen, dass nämlich Gott in seiner Gnade den gefallenen Menschen zurückholen will, diese große Rettungstat Gottes, die nennt die Bibel Erlösung. Das heißt Befreiung aus dieser Falle. Und das ganze Alte Testament, wenn man das anguckt, dann ist das ungeheuer viel des Bibeltextes, nämlich der Großteil, ist Vorbereitung der Erlösung. Das heißt, das ganze Alte Testament ist die Vorbereitung dieser Erlösung. Zu dieser Vorbereitung, da gehören die Grundsätze. Und da gehören zum Beispiel die Schöpfungsordnungen Gottes dazu. Zum Beispiel, dass es Mann und Frau gibt, das ist eine Schöpfungsordnung. Dass es Tag und Nacht gibt, das ist eine Schöpfungsordnung. Dass es die Jahreszeit gibt, das ist eine Schöpfungsordnung. Alle diese Dinge gehören zu der Grundschöpfung, also zu der anfänglichen Ordnung. Und die alles, diese Dinge werden uns mitgeteilt im Alten Testament. Im Alten Testament steht auch das mosaische Gesetz. Und das mosaische Gesetz ist Vorbereitung der Erlösung. Das gab Gott nur aus einem einzigen Grund, um uns bereit zu machen, dass wir uns erlösen lassen. Schon mal ganz wichtig, nämlich nachher, wenn wir reingehen in die Lehre und plötzlich kommt jemand und sagt, oh, ich habe eine tolle Stelle gefunden, im 3. Mose 14, die gefällt mir, macht eine Lehre draus, dann muss man ihm sagen, Vorsicht, du bist in der Vorbereitung der Erlösung. Gott gab diese Stelle nicht, dass du dein Hobby treibst, sondern Gott gab diese Stelle, um für die Erlösung vorzubereiten. Wenn man sich das bewusst macht, das ganze Alte Testament macht uns klar, warum wir erlösungsbedürftig sind. Das heißt, ich lese die Bibel nicht, dass ich das Alte Testament durchgelesen habe, sondern ich lese im Alten Testament, um zu lernen, was sind die Grundlagen der Erlösung oder was sind die Voraussetzungen. Dass ich zum Beispiel lerne im Alten Testament, dass wenn jemand bestimmte Sünden begangen hat, dass Gott ihn gnadenlos getötet hat. Dass die Sünde so schlimm ist und dass Gott so heilig ist, dass wenn jemand nicht mit Gott versöhnt ist, dass er ein Todeskandidat ist in jeder Beziehung. Das lerne ich zum Beispiel im Alten Testament. Das ist die Vorbereitung, dass ich die Schrecklichkeit der Sünde erkenne, dass ich die Heiligkeit Gottes kennenlerne, dass ich den Zorn Gottes kennenlerne, der 7 Völker in Kanaan ausrottete, dass ich auch die listigen Schachzüge des Teufels kennenlerne, der ja diese Erlösungsbedürftigkeit erst produziert hat durch seinen Abfall, durch den Sündenfall. Alle die Dinge sind Vorbereitung der Erlösung. Wenn wir dann zum zweiten Zettel gehen, Die vier Evangelien. Die vier Evangelien sind die Ausführung der Erlösung. In diesen vier Büchern lernen wir, was der Herr Jesus getan hat, dass er die Himmel verlässt. Er, der von sich sagt, ich bin, das heißt, der immer existiert hat, beim Vater in der Ewigkeit, verlässt die Himmel, legt seine göttliche Gestalt nieder, nicht seine Wesen, sein göttliches, aber seine Gestalt legt er nieder und wird ein Mensch wie wir. Das alles wird beschrieben in den vier Evangelien, wo uns mitgeteilt wird, wie die Erlösung praktisch ausgeführt wird, zu Deutsch. Was tat Gott, um uns zu erlösen? Das steht in den vier Evangelien. Jetzt kommt gleich der wichtigste Punkt. In den Evangelien stehen Lehren. Das heißt, Dinge, die uns betreffen. Aber hier müssen wir bereits aufpassen. In den vier Evangelien stehen Lehrpunkte für zwei Gruppen von Menschen. Und zwar für die neutestamentliche Gemeinde, die es damals noch gar nicht gab. Es ist immer der Fall, wenn der Herr Jesus zu seinen Jüngern redet. Und es steht Lehre für Israel, für sein auserwähltes Volk, für beide. Wenn wir jetzt wissen möchten, was der Herr uns heute zu sagen hat, dann müssen wir auch in den Evangelien ganz genau die Überschrift lesen, zu wem redet er? Zum auserwählten Volk Israel oder zu den neutestamentlichen Jüngern, zu der Gemeinde? Ist übrigens ganz leicht zu sehen, steht immer in der Überschrift. Habe ich früher nie gesehen. Wird wieder wesentlich sein für uns fürs Studium. Dann kommt der dritte Zettel, das ist gleich dann der wichtige. Das ist die Apostelgeschichte. Wir haben jetzt gesehen, Gott gab ein Buch, wo im Alten Testament die Grundlagen aufgezeigt sind. Warum müssen wir erlöst werden? Was tut Gott, um die Erlösung vorzubereiten? Übrigens, es mussten Millionen von Opfertieren sterben, dass der Mensch begreift, dass er nur durch stellvertretendes Blutvergießen erlöst werden kann. Das ist alles Vorbereitung. Und dann in den Evangelien kommt plötzlich der Erlöser und vollbringt die Erlösung, vergießt sein Blut. Wenn jetzt jemand die Bibel richtig liest und im Alten Testament fleißig studiert und merkt, dass er erlöst werden muss, dass er selber nichts dazu tun kann, dass der Erlöser stellvertretend Blut vergießen muss und er trifft dann in den Evangelien auf den Herr Jesus, dann erkennt er sofort, das ist der Erlöser. Und jetzt beschreibt uns die Apostelgeschichte, wie diese Erlösung der Menschheit nahegebracht wurde, und zwar in vier Schritten. Von Jerusalem, steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8, von Jerusalem nach Judäa, von Judäa nach Samaria und von Samaria bis ans Ende der Welt. In vier Schritten gibt Gott das Heil. Und in der Apostelgeschichte ist nichts anderes beschrieben, als wie das Heil, die Errettung von Israel, von Jerusalem, über Judäa, über die Halbgläubigen, die Samariter, zwar die Mischlinge, hingeht bis zu den Heiden, und das sind wir. Das ist von eminenter Bedeutung, dass wir uns bewusst sind, wir sind Heiden, wir sind nicht Israel. Es gibt zwei große Unterschiede in der Bibel. Das auserwählte Volk Israel. Und diesem Volk hat Gott ungeheure Verheißungen gegeben. In Römer 9, Vers 4 steht, dass Gott Israel alle Verheißungen gab. Aber Israel wollte die Erlösung nicht und hat drum die Verheißung der Sohnschaft, das heißt die Gemeinde, verloren. Aber alle anderen Verheißungen für Israel, das tausendjährige Reich, die Landesverheißung, die gehören heute noch absolut diesem Volk. Und wenn wir jetzt hier in der Tiefe studieren möchten, dann müssen wir begreifen, dass es hier Unterschiede gibt. Und wir müssen auch begreifen, dass der Jude ursprünglich nicht wusste, dass das Heil einst zu den Heiden gehen wird. Das heißt, dass die Heiden auch in den Himmel kommen. Das wusste der Jude nicht. Und die ganze Apostelgeschichte ist geprägt bis Kapitel 10 von diesem Gedanken, dass kein einziger Heide gerettet wird. Es sei denn, er wird ein Proselytenjude. Und die ersten 10 Kapitel weiß das niemand. Ist ein Geheimnis. Und dann offenbart es Gott. Durch die Briefe des Paulus, durch den Apostel Petrus. Und dann bricht ab Kapitel 11 ein Sturm los, wo die Errettung plötzlich weg von Israel hin zu den Heiden geht, zu uns. Das ist das große Thema der Apostelgeschichte. Das Heil geht von Israel hin zu den Heiden. Und natürlich steht aus diesem Grund in der Apostelgeschichte auch wieder beide Gruppen, Israel und die Gemeinde. Es hat für beide Gruppen Lehrpunkte und auch für beide Gruppen eben hier Erzählungen. Wörtlich heißt das Buch die Praxis der Apostel. Und die Apostel waren die Leute, vor allem Petrus und auch Paulus, die die Erlösung zu den Heiden brachten. Jetzt haben wir schon drei Dinge. Das Alte Testament, die Vorbereitung dieser großen Erlösung. Die vier Evangelien, die Ausführung durch den Herrn Jesus dieser großen Erlösung. Und die Apostelgeschichte, wo dann diese vollbrachte Erlösung der Menschheit von Jerusalem ausgehend nahegebracht wird. Jerusalem ist der Nabel der Welt. Von dort geht alles aus und dort kehrt alles zurück. Ja, und dann kommen wir zu vielleicht mit den wichtigsten, dem vierten Zettel. Das sind die Lehrbriefe, die Briefe der Apostel. Das ist was ganz Einfaches. Dieser vierte Punkt, diese Briefe, sind die Erklärung der Erlösung. Dort wird die Erlösung erklärt. Also im Alten Testament wird sie vorbereitet, in den Evangelien wird sie getan, in der Apostelgeschichte wird sie verkündigt und in den Briefen wird sie erklärt. Dort ist die Lehre für die Gemeinde, ist die Gebrauchsanweisung in Alltagsdeutsch. Die Gebrauchsanweisung. Und dann am Schluss, der fünfte Zettel, die Offenbarung. Es ist die Vollendung der Erlösung. Dort zeigt uns die Bibel, wie alles ausgeht. Himmel und Hölle. Der Antichrist, der falsche Prophet, die Hure Babylon, alle diese endzeitlichen Dinge. Jetzt haben wir was ganz Einfaches. Wir haben fünf Bereiche. Das Alte Testament, die Vorbereitung der Erlösung. Die vier Evangelien, die Ausführung. Die Apostelgeschichte, die Verkündigung. Die Lehrbriefe, die Erklärung, das heißt, wie geht Erlösung, und die Offenbarung, die Vollendung, das Ende. Und wenn man das genau sieht, dann sieht man, dass das Heil ursprünglich von Israel wegging, hin zu uns, zu den Heiden. Das ist die Apostelgeschichte. Und dass es am Ende zu Israel zurückkehrt. Das heißt, Israel wird sich an einem Tag alle bekehren, alle. Laut Römer 11, Vers 25 und 26. Und zwar in dem Moment, wie die Gemeinde entrückt wird, dann geht es Heil zurück zu Israel und Israel bekehrt sich an einem Tag alle. Aber nicht heute, sondern erst dort. Schon mal ganz wesentlich. Das heißt, das Heil geht in der Offenbarung, im letzten Zettel, geht das Heil zurück zum Volk Israel. Und aus dem Grund haben wir zwei Bücher in der Bibel, die Übergangsbücher sind. Wo Heilsgeschichte, das heißt Heilshandeln Gottes, auch mit Völkern, ineinander gehen. Das ist die Apostelgeschichte, da geht das Heil von den Juden weg, hin zu uns. Und die Offenbarung, dort geht es von den Heiden, von uns wieder weg, zurück zu Israel. Und da möchte ich eines betonen, ich kenne viele von uns, aber nicht alle. Es kommt eine Stunde, die Stunde aus Römer 11, Vers 25 und 26, wo Gott die Türe zumacht, wo sich kein Heide mehr bekehren kann. Und dann geht die Zeit der Heiden zu Ende, dann ist aus. Wir nähern uns mit Riesenschritten diesem Punkt. Das heißt, die Tür geht langsam zu. Israel ist der Zeiger an der Welt der Urgottes. 1967 Jerusalem. Wenn Jerusalem zurückerobert wird, dann beginnt das letzte Ende der Endzeit. Die Bibel sagt, dann hören die Zeiten der Heiden auf. Das war das Zeichen, dass Jerusalem zurückerobert wird. Israel, die Gründung war der erste Schritt, der zweite Schritt die Rückeroberung Jerusalems. Das heißt, wir wissen, wir sind mittendrin in der Offenbarung, wo das Heil langsam wieder zurückgeht zu Israel und wo für uns die Zeit endet. Es ist für uns wichtig, dass wir wissen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen missionieren. Wir müssen den Menschen sagen, dass sie erlöst werden sollen. Wir müssen genauso Gott dienen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Also zwei Bücher dieser Bibel sind Übergangsbücher, die Apostelgeschichte und die Offenbarung. Und aus dem Grund muss man hier besonders aufpassen, dass man nicht so verwechselt. Wie schrecklich, wenn wir Israel mit der Gemeinde verwechseln. Dann machen wir genau das Falsche. Ja, und von diesen Dingen redet die Bibel. Also ich denke, wenn man das einmal gewöhnt ist, braucht man das nicht mehr. Aber ich denke, eine Zeit lang zum Bibellesen, wenn man diese fünf Zettel reinlegt, dann kriegt man Ordnung in den Kopf. Machen wir ein ganz praktisches Beispiel. Ich möchte zum Beispiel wissen, was darf ich und was darf ich nicht als Gläubiger, als Erlöster? Was darf ich? Es ist ganz klar, jetzt nehme ich meine Bibel und sage, gut, was sagt mir mein Verstand? Wo sehe ich nach, was ich darf als Erlöster? Im Alten Testament wohl nicht, das ist ja nur die Vorbereitung der Erlösung. In den Evangelien wohl auch nicht unbedingt, weil in den Evangelien sind die Grundsätze die Ausführung der Erlösung, obwohl sie auch Teile hat, die Apostel wieder aufgreifen. In der Apostelgeschichte wohl auch nicht unbedingt zuerst, weil die Apostelgeschichte ist die Verkündigung. Aber wo ich ganz sicher nachsehen werde, ist in der Erklärung. In der Erklärung steht alles, was uns betrifft, in den Briefen. Das heißt, ich muss von den Lehrbriefen her dann die Apostelgeschichte lesen. Ich muss von den Lehrbriefen her die Evangelien lesen. Ich muss von den Lehrbriefen, von der Erklärung her, das Ende, die Offenbarung lesen. Und ich muss das Alte Testament von den Lehrbriefen her lesen. Ich brauche alle fünf Teile. Aber das Verständnis, wo geschrieben steht, wie ich es zu verstehen habe, auch was im Evangelium geschrieben steht, das steht in den Briefen. Und wenn ich die Briefe verstehe, verstehe ich den Rest. Ist gar keine Frage. Jetzt greifen wir natürlich nicht ein Buch an, wo wir Lehre mitgeteilt bekommen, sondern wir gehen ein Buch an, wo gleich das gefährlichste Buch der Bibel ist, das Buch des Übergangs. Das heißt, wenn wir die Apostelgeschichte verstehen möchten, müssen wir dasselbe tun wie bei allen anderen Büchern. Wir müssen die Apostelgeschichte von den Briefen der Apostel her prüfen und betrachten. Und dann werden wir Licht bekommen über dieses Buch. Und es hilft am Anfang, wenn man zum Beispiel sagen möchte, warum denn ist überhaupt nötig, dass ich erlöst werden muss? Dann gehe ich natürlich ins Alte Testament, die Vorbereitung, und sage, aha, hier sind die Grundlagen. Was ist denn geschehen, dass ich erlöst wurde? Wenn ich die Frage mir stelle, dann gehe ich in der Teil 2 in die Evangelien und sieh, was der Herr Jesus getan hat. Möchte ich wissen, wie das zu uns gekommen ist als Heiden, dann gehe ich in die Apostelgeschichte. Möchte ich wissen, was passiert im Herzen, wenn es wieder geboren wird, dann gehe ich natürlich in die Briefe. Möchte ich wissen, was ist am Ende, wie geht alles aus, dann gehe ich in die Offenbarung. Mit dieser kleinen, ich sage es mal, Krücke, kann man viele Dinge sich sehr einfach machen beim Bibelstudium. Man guckt nämlich nicht mehr im falschen Teil nach. Da kommt man nicht mehr auf die Idee, aus 2. Mose 15, Vers 26 zu sagen, ich bin der Herr, dein Arzt, wenn du meine Gebote hältst, dann wirst du keine Krankheit mehr haben. Das stimmt, aber für Israel. Steht ausdrücklich dabei für das mosaische Gesetz, für Israel, nicht für die Gemeinde. Für die Gemeinde steht eben in den Briefen, dass es dort anders ist. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, in der Praxis der Apostel, dass es tatsächlich anders war. Alle diese Dinge sehen wir hier. Wenn wir das lernen, die Bibel zu unterteilen, so wie Gott sie unterteilt, dann werden uns neue Schätze des Wortes Gottes aufgehen. Und da möchte ich noch mal jetzt einsteigen. Das vorab. Also, ihr könnt die Zettel ruhig wieder rausnehmen, wenn ihr wollt. Ihr könnt sie aber auch drin lassen. Es hilft wirklich. Gut. Wichtig bei der Apostelgeschichte. Im Grundtext, im Urtext steht nicht darüber Apostelgeschichte. Steht da nicht. Sondern steht was anderes. Da steht wörtlich Praxis Apostolon. Das heißt, die Praxis der Apostel. Der Verfasser war Lukas. Lukas war ein Arzt und er war ein Heide. Das ist schon mal ganz wichtig für uns. Wir sind auch Heiden. Dieses Buch hat kein Jude geschrieben, sondern Heide. Das Wort ist abgeleitet von Licht. Er ist der Verfasser vom Lukas-Evangelium. Wenn er in Ruhe die Stelle nachlässt, aus Ziffer C, er beschreibt dort, und Paulus nennt ihn der geliebte Arzt. Er war also ein Arzt. Ist also ganz schwierig, wenn man zum Beispiel lehrt, ich komme ja aus der Pfingstbewegung, wo man das auch teilweise gelehrt hat, du darfst zu keinem Arzt mehr gehen. Und ich sage, ist aber schwierig, weil einer der besten Freunde des Paulus war ein Arzt. Und er sagt, es ist mein geliebter Arzt. Er sagt nicht, du Böser, handle im Glauben, du brauchst keinen Arzt mehr, sondern er sagt, es ist mein geliebter Arzt. Und er wendet dann nachher die Mittel dieses Arztes an. Ganz klar, steht in der Bibel, eindeutig. Das heißt, Paulus war ein Theologe und der das Buch geschrieben hat, war ein praktischer Arzt. Mediziner hat das Buch geschrieben. Und aus dem Grund kommen in diesem Buch, auch in der ganzen Bibel, manchmal ganz seltsame, oder was seltsame, ganz tolle Ausdrücke vor. Zum Beispiel unser deutsches Wort Therapie, solche Dinge, die stehen alle in der Bibel. Einmal redet Paulus, wenn er davon sagt, dass man von Gott etwas bekommt von der Dosis. Man merkt, hier war irgendwo ein Arzt dabei. Ja. Die Besonderheit in Ziffer D, ab einem bestimmten Punkt erzählt die Apostelgeschichte in der Wir-Form. Dann sagt praktisch der Lukas, wir waren auf dem Schiff oder ähnlich. Wenn man hier ein bisschen aufpasst, dann sieht man wunderbar die Übergänge. Was hat der Lukas nur gehört, was hat er selber als Augenzeuge gesehen? Und es rentiert sich, die Stelle nachzuschlagen. Ich möchte das jetzt nicht tun, sonst würden wir hier uns blockieren. Aber jeder, der ein bisschen Muße hat, soll mal die Stelle nachschlagen. Es wird ihm Schätze aufgehen, wer Lukas war. Geschrieben ist, und das ist ganz interessant, die Apostelgeschichte vermutlich Anfang 60 nach Christus. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch auskennt in der Kirchengeschichte. 70 nach Christus ging das Gericht über das Volk Israel, das der Herr Jesus prophezeit hat in Matthäus 24, zu Ende. Titus, der Sohn des Kaisers Vespasian, der spätere Kaiser Titus, hat Jerusalem erstürmt. Es wurden Millionen von Menschen wurden während dieses ganzen Krieges wurden getötet. Jerusalem wurde im Erdboden gleichgemacht. Es war damals so, der Tempel wurde zerstört, weil jemand eine Fackel in den Tempel warf. Und dann wurde das Gold, auch der Stiftshütte, wurde alles flüssig. Und das Gold ging zwischen die Steine und die römischen Soldaten hatten in ihrer Gier nichts Besseres zu tun, wie wegen des Goldes die Steine auseinanderzureißen. Und so wurde der Tempel niedergerissen. Das war 70 nach Christus, das war hier noch nicht geschehen. Also circa 60 bis 65 nach Christus. Nur ein Beispiel, der erste Thessalonicher Brief ist vermutlich 51 nach Christus geschrieben. Das heißt, ein Großteil der Briefe ist jünger, ist also, oder besser gesagt von unserer Sicht aus älter, wie die Apostelgeschichte. Ist relativ spät geschrieben. Genauso wie die Evangelien und wie die Offenbarung des Johannes. Jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Wichtiges und was ganz Gefährliches. Die Apostelgeschichte ist kein Reisebericht. Sie steht nicht vom Bericht her ihrer zeitlichen Reihenfolge. Das heißt, es hat hier zum Beispiel Unterschiede. Ich möchte mal das herausgreifen, um das aufzuzeigen. Wir müssen die Zeitunterschiede beachten. Zum Beispiel Apostelgeschichte 1 beginnt 30 nach Christus. 30 nach Christus. Wir sind in Apostelgeschichte 5, ungefähr im Jahr 33 nach Christus. Wir sind in Apostelgeschichte 6, ungefähr im Jahre 34 nach Christus. Wir studieren das natürlich alles dann noch, wenn wir soweit sind. Wir sind in der Apostelgeschichte 8 im Jahre 35 nach Christus. Wenn man hier weitergeht, dann kommt hier ein ganz langer Teil und mit einem Schlag sind wir in Apostelgeschichte 12 im Jahre 46 nach Christus. Also ein riesen Sprung. Und dann Kapitel 14 sind wir in 46 bis 49 nach Christus. Kapitel 16 ist auch noch 49 nach Christus. Kapitel 17 ist auch 49 nach Christus. Und dann in Kapitel 18 sind wir plötzlich 50 nach Christus. Und dann Kapitel 24 ist 55 bis 57 nach Christus. Und dann, wenn wir am Ende der Apostelgeschichte angelangt sind, dann haben wir plötzlich riesen Zeitsprünge getan. Wir müssen das beachten. Es kann sein, dass 4, 5 Kapitel der Apostelgeschichte in einem Jahr spielen. Und dann kommt das Kapitel danach, die schon unter Umständen schon wieder etliche Jahre später. Wenn man das beachtet, dann sieht der Text plötzlich völlig anders aus. Dann geht hier nicht Wunder auf Wunder, sondern dann geschieht das nächste Wunder unter Umständen 12 Jahre später. Das alles müssen wir beachten, auch die Zeitreihenfolge dieses Buches. Wenn wir das alles schön penibel aufreihen und uns jedes Mal ansehen, in welchem Jahr geschah dieser Vorgang, dann werden wir manche Dinge völlig anders sehen und viel nüchterner und viel klarer. Gut. Was jetzt ganz wichtig ist, die heilsgeschichtliche Einordnung. In der Apostelgeschichte werden bestimmte Dinge vorausgesetzt. Wir werden heute nicht einen Vers studieren in der Apostelgeschichte. Wir haben gar keine Zeit dazu. Wir müssen das Rahmenfeld, das Umfeld der Apostelgeschichte erst aufarbeiten. In der Apostelgeschichte, wenn die mit Kapitel 1 beginnt, dann ist Folgendes klar, dann ist noch nicht ein einziger Mensch letztendlich gerettet. Das hört sich hart an und unverständlich, sondern es ist so, in der Apostelgeschichte ist das ganze Heil, also Errettung, noch auf Israel beschränkt und ist noch absolut alttestamentlich. Wir sehen das nachher. Und zwar, ich lese mal Matthäus 10, Vers 5. Diese 12, das sind die Apostel. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebet euch nicht auf die Straße der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und bei Apostelgeschichte 1, wenn ihr unsere Apostelgeschichte einsetzt, dann war der Erlöser, der Herr Jesus, in der Regel nur in Israel. Und das ganze Heil, die ganze Erlösung war Israel bekannt. Alles, was hier dann über die ganze Welt gehen sollte später, war immer ein ganz kleiner Teil dieser Welt, nur in Israel. Wir müssen das wissen, wenn wir die Apostelgeschichte aufschlagen, da war die ganze Errettung, das ganze Heil, das Wissen des Erlösers, war alles auf Jerusalem, auf Judäa, noch ein kleiner Teil Samarias, Galiläa, es war auf Israel beschränkt. Wenn man das nicht beachtet, kommen wir zu ganz anderen Schlüssen. Und die Judith wusste damals noch nicht, dass ein Heide gerettet wird. Schau, ganz wichtig. Sie wusste das nicht. Hier hat es dann bestimmte Dinge. Der Heilige Geist, das ist vielleicht erstaunlich zu hören, der Heilige Geist, wie er heute da ist, ich sage ausdrücklich, wie er heute da ist, war damals nicht da. Der Heilige Geist als Vermittler, als Träger, als Bote dieser Erlösung war noch nicht da. Sondern der Heilige Geist hat gewirkt zu Beginn der Apostelgeschichte, also bei Apostelgeschichte 1 ausdrücklich, noch wie zur Zeit der Evangelien und wie zur Zeit des Alten Testamentes. Ich möchte das einmal beweisen, weil das ist ein Gedanke, der einem nicht sehr nahe liegt. In Johannes 7, Vers 37, sagt der Herr Jesus, am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da. Der war nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ist eine ganz klare Aussage, der Heilige Geist war nicht da. In der Weise, wie er heute da ist, war der Heilige Geist damals nicht da. Er war da, wie im Alten Testament, aber er war nicht da als Geist der Sohnschaft. Und das muss klar sein, sonst wird alles wirr in der Apostelgeschichte. In Johannes 16 ist der Herr dann so gnädig und teilt uns ganz genau mit, wie das abläuft. Johannes 16, Vers 7. Da sagt der Herr Jesus, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch, der Tröster, das ist der Heilige Geist. Wenn ich aber hingegangen bin, das heißt zu Deutsch, nach seiner Himmelfahrt, will ich ihn zu euch senden. Jetzt macht die Bibel also ganz klare Aussage. Der Heilige Geist, wie er heute da ist, kann erst nach der Himmelfahrt Jesu kommen. Steht ganz klar geschrieben. Das ist etwas ganz Wesentliches bei der Apostelgeschichte. Weil die Apostelgeschichte uns berichtet, wie dieser Geist der Sohnschaft kommt. Er war aber in Apostelgeschichte 1 nicht da. Und zwar, wir sehen das aus Galater 4. Galater 4, 4 bis 6. Wir sind jetzt in der Erlösung weitergekommen und steht jetzt in der Erklärung. Jetzt erklärt uns der Lehrbrief, wie das zuging, was der Jesus hier angekündigt hat. Galater 4, Vers 4 bis 6. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Die ganze Lebzeit Jesu Christi, als unser Herr Jesus gelebt hat auf dieser Erde, war er unter dem mosaischen Gesetz. Steht hier ganz klar. Er wurde unter das mosaische Gesetz getan. Das heißt, der Herr Jesus hat unter dem mosaischen Gesetz gelebt. Solange der Herr Jesus auf dieser Erde war, war das mosaische Gesetz noch in Kraft. Es war gültig. Das heißt, der Herr Jesus kam nicht in die neue Heilszeit der Gemeinde, sondern er kam in die alte Heilszeit Israels unter das mosaische Gesetz. Das ist mal ganz wichtig. Jetzt erklärt die Bibel und sagt, er kommt unter das Gesetz, damit er uns loskaufte, auf das wir das Sohnesrecht empfingen. Da steht wörtlich Hiothesia, Annahme an Sohnestatt, also Adoption. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit, Abba, Vater. Wenn man jetzt das betrachtet, dann müssen wir etwas ganz klar feststellen. Die Bibel lehrt, vor der Himmelfahrt Jesu war der Heilige Geist als Vermittler der Wiedergeburt, das heißt der Sohnschaft, nicht da. Warum? Das ist ganz wichtig zu begreifen, warum? Das Alte Testament lehrt uns eindeutig, dass wenn Gott nicht durch Blut versöhnt wird, dass keine Erlösung möglich ist. Und der Geist der Sohnschaft, er bringt ja die verlorene Kindschaft. Der Mensch war ja von Gott geschaffen, hat mit ihm in Gemeinschaft gelebt, durch den Sündenfall wurde es zerstört. Und der Geist der Sohnschaft bringt die Kindschaft zurück, dass der Mensch wieder im Verhältnis zu Gott steht. Aber dass das geschehen konnte, das steht in der Vorbereitung der Erlösung. Dazu muss Blut vergossen werden. Und zwar müssen alle Sünden, die jemals hier auf dieser Erde geschahen und geschehen werden, müssen bezahlt werden. Bevor das nicht der Fall ist, wird nichts geschehen. Jetzt verstehen wir, solange der Herr Jesus hier zu Lebzeiten war, am Kreuz sein Blut nicht vergossen hat, konnte der Geist nicht kommen, weil das Blut noch nicht gebracht war. Und jetzt müssen wir hineingehen in die wichtigste Bibelstelle dieser Tatsache, in Hebräer 9, Vers 12. Nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Und das ist jetzt die große Tatsache, die über der Apostelgeschichte unsichtbar geschrieben steht. Der Erlöser musste zuerst, so wie es in Apostelgeschichte 1 beschrieben ist und in Lukas 24, er musste in den Himmel zurückgehen. Und dann geht er mit seinem kostbaren und teuren Blut ins himmlische Heiligtum. Ich denke, jeder Bibelleser weiß, wenn ihr es nicht wisst, ist das eine sehr wichtige Tatsache, die Stiftshütte, die hier auf der Erde war, bei Israel, war nur ein Modell. Das Original stand im Himmel. Das Original steht im Himmel. Und in dieses Original ging der Herr Jesus nach der Himmelfahrt mit seinem Blut ein und hat hier das Blut auf den Altar im Himmel gelegt. Und das, was bei uns hier auf der Erde durch den Hohepriester in Israel geschah, war nur ein Vorbild. Er hat Blut von Tieren auf den Altar gelegt, aber der Herr Jesus ging durch die Himmel hindurch ins innerste Heiligtum des Himmels und legt sein Blut auf den Altar. Und in der Sekunde erst endet das mosaische Gesetz. Christus ist das Ende des Gesetzes, steht in Römer 10, Vers 4. In dem Moment, wie Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sein Blut vergießt, von den Toten aufersteht als Beweis, dass das Blutopfer gültig ist, das war der Beweis, in den Himmel zurückgeht und in das himmlische Heiligtum eingeht, in der Sekunde war die Erlösung fertig. Und erst ab diesem Zeitpunkt konnte der Heilige Geist die Erlösung uns vermitteln. Das heißt, uns ins Herz hineingeben, dass wir wiedergeboren werden. Das ist das große Geheimnis, das vor der Apostelgeschichte steht. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir dieses Buch nicht verstehen. Und hier ist nochmals eine Besonderheit. Und zwar, der Heilige Geist war im Alten Testament nur in vier Gruppen von Menschen. Und zwar, der Heilige Geist war nur im König, David zum Beispiel, im Priester, im Prophet und im Arbeiter an der Stiftshütte. Zum Beispiel dieser Mann Bezalel, der hatte den Heiligen Geist. Aber die Masse des Volkes hatte den Heiligen Geist nicht. Sondern anstelle, dass der Heilige Geist Wohnung nahm in der Masse des Volkes, nahm der Heilige Geist Wohnung in der Shechina. Das war die Wolke- und Feuersäule in der Stiftshütte. Dort war der Heilige Geist, in der Wolke- und Feuersäule Israels. Und das Volk hat sich drum gelagert, hat gestaunt, wenn diese Feuer- und Wolkensäule auf die Stiftshütte kam. Dann wusste sie, Gott ist gegenwärtig, war eine sichtbare Darstellung des Heiligen Geistes. Aber im Herzen der Menschen war er nur beim König, David, beim Priester, beim Prophet, zum Beispiel beim Jesaja, und dann bei den Arbeitern an der Stiftshütte, beim Bezalel. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Diese vier Personengruppen gab es in göttlichem Sinne, das heißt, dass sie in Ordnung waren vor Gott, eigentlich zur Zeit der Evangelien nicht mehr. Da war schon alles kaputt. Israel war total, ich sag's mal, abgefallen. Und dann hat sich der Heilige Geist, laut dem Zeugnis der Bibel, auf eine Person konzentriert. Das war er. Er war der König Israels. Er war der hohe Priester. Er war der Prophet. Und er war der Arbeiter, der an der wahren Stiftshütte an der Gemeinde arbeitet, nämlich Jesus Christus. Drum sagt Johannes, Gott gibt ihm nicht den Geist nach Maß, das heißt, er gibt ihm maßlos in der Fülle. Dann konzentriert sich die Fülle des Heiligen Geistes während der vier Evangelien auf die Person, Jesu Christi, auf unseren Erlöser. Er hat dann die Fülle des Heiligen Geistes. Der geht in dieser Fülle des Heiligen Geistes in den Himmel zurück, durchschreitet die Himmel. Die Bibel sagt, im Heiligen Geist hat er sich geopfert. In der Fülle des Geistes legt er das Blut auf den Altar im Heiligtum und in dem Moment ist die Erlösung fertig. Und jetzt brauchen wir, dass man mit Gott wieder in Kontakt kommt. Jetzt muss der Heilige Geist neu kommen. Und jetzt ist der große Unterschied zum Alten Testament. Im Alten Testament war der Heilige Geist nicht in jedem Gläubigen. Römer 8, Vers 9 sagt ganz klar, wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Im Neuen Bund kommt der Heilige Geist, wenn sich jemand wirklich bekehrt, sofort schlagartig, das sieht man in Johannes 1, Vers 12, kommt der Heilige Geist blitzartig bei der Bekehrung in das Herz des Gläubigen und schenkt ihm die Wiedergeburt. Das heißt, jetzt im Neuen Testament ist der Heilige Geist in jedem echt wiedergeborenen Gläubigen. Darum sagt Paulus, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Jeder, der jetzt bekehrt ist, hat der Heilige Geist in sich. Das ist jetzt der Geist der Sohnschaft, der ihm die Erlösung vermittelt. Das ist mal ganz wichtig zu wissen. Und in Apostelgeschichte 1 hatte niemand den Heiligen Geist als Geist der Sohnschaft. Ist auch klar, weil der Herr Jesus noch nicht im Himmel war. Wir werden staunen, was in Apostelgeschichte 1 alles passiert, was in Apostelgeschichte 2 gar nicht mehr passieren würde und auch dann nicht mehr passiert. Wenn man hier Auge dafür hat, sieht man ganz deutlich, dass praktisch das Alte Testament, das Zeitalter des Gesetzes, bis Apostelgeschichte 1 Ende dauert. Sieht man ganz deutlich. Und ab Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist kommt, beginnt das neue Zeitalter, das Zeitalter der Gnade, das Zeitalter der Gemeinde. Und in dem Moment ist der Heilige Geist in den Gläubigen. Und das ist der große Unterschied. Hier ist aber nochmals etwas, das wir unterscheiden müssen. Zu Beginn der Apostelgeschichte ist das Heil, die Errettung, nur in Juden. Das heißt, es werden am Anfang nur Juden gerettet. Alle, die gerettet werden am Anfang, sind Juden. Auch der Kämmerer aus dem Morgenland, dieser Eunuch, war ein Jude, ein Proselyt, ein Judegenosse. Und bis Apostelgeschichte 10 wird nicht ein einziger Heide gerettet. Und dann schreibt Paulus in Apostelgeschichte 13, Vers 46, ist ein ganz, ganz wichtiger Vers, sagt er praktisch, jetzt kommt der Übergang. Da sprachen Paulus und Barnabas freimütig, euch, das heißt Israel, musste das Wort Gottes zuerst gepredigt werden. Da ihr es aber von euch stoßet und euch selber des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Erst ab Apostelgeschichte 13, 46 gibt der Paulus das Programm, die Parole aus. Also Israel, du willst die Errettung nicht, jetzt gehen wir gezielt zu den Heiden. Und wir können manche Aussagen der Apostel nur verstehen, wenn wir wissen, dass das Programm vorher nicht die Heiden waren, sondern nur Israel. Und dass das Heil nur bei Israel war. Und dann liest man zum Beispiel manche Aussage der ersten 10, 12, 13 Kapitel der Apostelgeschichte völlig anders, wie wenn man das nicht weiß. Dann ist manche Verwirrung weg. Und da kommt noch was ganz Wichtiges. Bei Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist ausgegossen wird, entsteht spontan die Gemeinde. In 1. Korinther 12, Vers 13 steht, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Dort geschieht die erste Wiedergeburt. Und Wiedergeburt und Geistestaufe ist dasselbe. Bei der Wiedergeburt wird der Mensch in den Heiligen Geist hineingetauft. Das ist eindeutig. Sieht man aus dem Griechischen auch bei Apostelgeschichte 11. Eindeutig. Das heißt, bei der Wiedergeburt wird der Mensch in den Heiligen Geist hineingetauft. Und in dem Moment, wie der erste Mensch, der Petrus und seine Apostel und diese 120 Leute, dann nachher 3000, wie diese Menschen in den Heiligen Geist hineingetauft wurden, da entstand spontan ein wunderbares Gebilde, nämlich die Gemeinde. Der Leib Jesu Christi, da wurde praktisch die weltweite Gemeinde geboren. Und die Bibel lehrt uns in 1. Korinther 3, Vers 16, die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes. Es war aber ein Problem. Jetzt war hier auf der Erde plötzlich der echte Tempel Gottes, nämlich die Gemeinde, wo der wirkliche hohe Priester, Jesus Christus, in der Mitte dient, wo das wirkliche Opfer, das vergossene Blut im Mittelpunkt steht. Aber parallel dazu ist während der gesamten Apostelgeschichte, das ist ganz wichtig, noch ein Gebäude. Es steht dort in Jerusalem, im Zentrum steht der Tempel aus Gold. Ein echter Tempel. Die Bibel hat zwei Worte dafür im Griechischen. Hieron ist das Steingebäude. Das stand in Jerusalem. Und Naos, das ist der Leib Jesu Christi, der Tempel des Heiligen Geistes. Und beide waren zusammen da. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Aber heute gibt es keinen Tempel in Jerusalem. Das heißt, die Gläubigen zur Zeit der Apostelgeschichte hatten den Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde und den Tempel zu Jerusalem. Und manche ihrer Taten kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass hier beide Tempel da waren. Der Leib Christi und der Tempel in Jerusalem. Und manche Dinge kann keiner von uns mehr tun aus der Apostelgeschichte, weil nämlich der Tempel in Jerusalem zerstört ist. Nur ein Beispiel. Paulus geht hin, schert sich das Haupt, legt die Gelübde ab und lässt ein Opfer darbringen, ein blutiges. Das kann für uns gar niemand mehr. Man sieht an diesen Tatsachen, dass das Buch der Apostelgeschichte Übergangsbuch ist. Und manche Dinge müssen wir ganz genau untersuchen, ob die heute noch so gültig sind. Oder ob das ein Stück dieses Übergangs war. Aber es braucht niemand Angst zu haben. Es ist alles klar von der Bibel her. Es gibt hier keinen Trick, keine verdrehte Sicht. Es ist alles so klar geschrieben. Als ich diese Wahrheiten erkannte, ich war zuerst schockiert, dass es so klar ist. Ich war schockiert, dass ich es früher nicht sah. Ich habe festgestellt, wenn man die Dinge heute weiß, ist man vor Verführung großteils geschützt. Das ist schon mal ganz wesentlich. Gut, dass das Heil weggeht, dass der Tempel hier war. Jetzt kommt was Wichtiges. Die Bibel unterscheidet drei Gruppen von Menschen. 1. Korinther 10, Vers 13. Und die müssen wir auch unterscheiden. Halt, 1. Korinther 10, Vers 32. Entschuldigung, es war die falsche Stelle. Da sagt Paulus, seid unanstößig den Juden und Griechen und der Gemeinde Gottes. Und die Grieche standet für die Heiden. Das heißt, die Bibel unterscheidet drei Gruppen von Menschen. Juden, Heiden und die Gemeinde. Es gibt nur drei Gruppen von Menschen. Schwarz, Rot, Weiß, das ist alles okay, aber es gibt im Grunde von Gott her gesehen nur drei Gruppen. Die Juden, das auserwählte Volk, die Heiden oder Nationen sind alle Nicht-Juden. Und aus beiden Gruppen die dritte herausgerufen, nämlich die neutestamentliche Gemeinde, das heißt Ekklesia, nämlich die Herausgerufene. Die Menschen, die sich retten ließen aus Juden und aus Heiden, das ist die dritte Gruppe, die Gemeinde. Und die drei Gruppen unterscheidet die Bibel auch in der Apostelgeschichte ganz scharf. Wenn man das alles beachtet, ich habe volles Verständnis, wenn jemand den Kopf raucht, der das noch nie gehört hat. Aber ich hab einen Trost, wir werden Punkt für Punkt einzeln immer wieder finden. In jedem Vers der Apostelgeschichte irgendwo sind zumindest anlehnende Elemente, oder in jedem Kapitel vielleicht besser gesagt. Man findet dann immer wieder diese Tatsache. Und ich möchte darum heute einfach in den Raum stellen, dass jeder auch hier nachprüfen kann. Gut, was ganz wichtig ist, dass es eine Gemeinde überhaupt gab, die aus Geretteten der Juden und der Heiden bestand, das wusste die überhaupt nicht. Das wusste die Jude nicht. Steht in Epheser 3, Vers 4 und folgende. Und wir müssen jetzt etwas sehen. Wenn zum Beispiel ein Petrus in Apostelgeschichte 11 eine Erklärung abgibt, dann wissen seine Brüder in Jerusalem bis zu dem Zeitpunkt absolut nicht, dass Gott die Heiden rettet. Und wir müssen die Zitate auch der ersten 11 Kapitel der Apostelgeschichte völlig anders sehen, als wenn wir davon ausgehen würden, dass es klar war, dass wir auch gerettet werden. Manche Aussagen sind nur zu verstehen, wenn man weiß, dass die Heiden auch gerettet werden. Und dass für einen Jude eben nicht klar war, dass ein Heide gerettet wird. Er war überzeugt, dass ein Heide eben nicht gerettet wird. Da heißt es in Epheser 3, Vers 4, worin ihr, wenn ihr leset, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen könnt, welches in früheren Geschlechtern den Menschenkindern nicht kundgetan wurde, wie es jetzt, das heißt zur Zeit der Apostel, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste geoffenbart worden ist. Das heißt, es gab hier etwas, das wusste die Generationen vorher nicht, sondern es wussten nur die Apostel und die Propheten, sonst gar niemand. Und sie wusste das jetzt, und dieser Brief ist geschrieben 60 nach Christus, mitten in der Zeit der Apostel. Jetzt zur Zeit der Apostel wissen zwei Personengruppen das Geheimnis, nämlich die Apostel und die Propheten. Jetzt kommt das Geheimnis. Jetzt müssen wir eigentlich gespannt sein. Was kommt jetzt für ein Geheimnis, das niemand wusste? Da heißt es, dass nämlich die Heiden Miterben seien und Miteinverleibte seiner Verheißung in Christus Jesus. Das ist ganz einfach. Dass die Heide gerettet wurden, wusste niemand. Das wussten nur die Apostel und nur die Propheten, sonst niemand. Und bei Apostelgeschichte 11 gehen die heiligen Brüder, wirklich wiedergeborene Jude, voll Wut auf den Petrus los. Man sieht es im Text so unterschwellig. Und macht ihm bitterste Vorwürfe und sagt, wie konntest du als Apostel zu Heiden gehen? Und dann muss er ihnen erst erklären, dass die Heide gerettet werden. Und diese große Tatsache durchzieht die ganze Apostelgeschichte. Die Juden wissen nicht, dass die Heide gerettet werden. Aber während der Apostelgeschichte gibt Gott es, dass die Juden begreifen, dass die Heide gerettet werden. Dass das Heil, die Errettung tatsächlich von Israel weggeht. Über Judäa, über Samaria, hin zu den Heiden. Das alles ist das Thema der Apostelgeschichte. Und wir werden dann auch staunen, was Zeichen und Wunder für eine Rolle spielen bei dieser Tatsache, bei diesem Auftrag. Ein völlig anderes, was man uns heute vorgaukelt. Das ist das Interessante. Begreifen wir die Apostelgeschichte, begreifen wir, was heute passiert. Absolut. Das Zentrum der Apostelgeschichte steht eigentlich in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 1. Jetzt lesen wir doch den ersten Vers. Den ersten Bericht habe ich abgelegt, lieber Theophilus, über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat. Das heißt, er hat es abgelegt. Im ersten Bericht, da steht wörtlich das Wort, das Lukas-Evangelium. Das heißt, Lukas-Evangelium ist der erste Bericht, was der Herr Jesus tat, nämlich das vollkommene Opfer, und was er lehrte, seine Lehre für die Gemeinde. Und die Apostelgeschichte ist nichts anderes wie die Fortsetzung, der zweite Bericht. Das ist der zweite Bericht, was Jesus tat, sein großes Opfer, und was er lehrte. Das ist die Fortsetzung. Gut, hier brechen wir ab, dreht den Zettel rum. Sollen wir Pause machen, oder geht's noch? Sollen wir weitermachen, gut. Also wir reden in dieser Apostelgeschichte über diese große Heilstatsache. Wir reden aber auch über eine Gruppe, die nannte sich Apostel. Und jetzt müssen wir von der Bibel her, bevor wir einsteigen, untersuchen, was sind Apostel. Schon mal ganz wichtig. Ich kann viel über die Praxis der Apostel reden, wenn ich nicht weiß, was ein Apostel ist, dann nützt mir das gar nichts. Ich muss wissen, was ist ein Apostel. Das ist der zweite Teil. In Lukas 6, Vers 12. Schreibt der Verfasser der Apostelgeschichte, dieser Lukas, dieser Arzt. Es begab sich aber in diesen Tagen, dass er, das heißt der Herr Jesus, hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag geworden, rief er seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, dessen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Simon, genannt Zelotes, das ist der Eiferer, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Ischariot, der zum Verräter wurde. Das heißt, Apostel waren ursprünglich 12 Männer. Und diese 12 Männer waren so wichtig, dass der Herr Jesus die ganze Nacht im Gebet vor seinem Vater lag. Und dort fiel die Entscheidung, wer der Jünger darf zu diesen 12 gehören. Das heißt, die 12 Apostel, das waren die engsten Mitarbeiter Jesu. Und die wurden nicht gewählt, die wurden nicht irgendwo rausgesucht, sondern die hat der Herr Jesus unter Gebet herausgesucht. Das war die Elite. Das waren genau die 12 Männer, die er wollte. Sie werden mit Namen genannt. Und die ursprünglichen Apostel waren nur 12 Leute. Ist eine ganz klare Aussage. Wichtig ist noch, was das Wort bedeutet. Das Wort Apostel bedeutet einfach Gesandter. Oder ein Bote. Oder ein Reisender. Es wird auch verwandt im Griechischen für praktisch, wenn man Flotte absendet. Und das ist ein wunderschönes Bild. Hier wurde praktisch eine Gruppe, wie eine Flotte von Menschen abgesandt, nämlich die 12 Apostel, um das Heil von Israel bis zu den Heiden zu senden. Es war wirklich eine Botschaft und wirklich ein Absender für eine Gruppe. In 1. Timotheus 2, Vers 7 sagt Paulus, für welche ich eingesetzt wurde als Prediger und Apostel. Jetzt sagt er, er ist ein Lehrer der Heiden. Das heißt, ein Apostel war ein Sonderbeauftragter. Er wurde von Gott speziell herausgesucht. Das kann heute niemand auftreten und sagen, ich bin ein Apostel. Da kann ich nur lachen. Die Apostel wurden von Gott persönlich herausgesucht. Es war die absolute Elite. Und es gab, wenn man es genau nimmt, nur 13 Apostel. Es gab Mitarbeiter der Apostel. Es gab Apostel in der zweiten Generation. Auch Ausgesandte, wo das Wort auch benutzt wird. Aber es gibt genau 12 Apostel des Lammes, die 12 Apostel Israels und den 13. Nämlich den Apostel der Heiden, Paulus. Das waren die Apostel. Wir werden nachher sehen, was für ein Kriterium hier angewendet wurde, dass man Apostel sein durfte. Ungeheure Anforderungen, dass man Apostel sein durfte. Ich kann heute, wenn heute jemand kommt und sagt, ich bin ein Apostel, es kommen ja heute Leute, die sagen, ich bin ein Apostel, kann man ihnen ruhig sagen, du bist kein Apostel, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Du erfüllst die Kriterien nicht. Und die erfüllt heute niemand mehr. In Apostelgeschichte, Entschuldigung, in Lukas 9, Vers 1, da sieht man, sie waren die Mitarbeiter, die er aussandte. Sie waren die Bevollmächtigten. Sie hatten auch im Neuen Testament hier Wirkungen des Heiligen Geistes, bevor der Geist der Sohnschaft kam. Sie hattet hier Kräfte des Geistes. Also was heißt hier? Er rief die 12 zusammen und gab ihnen Kraft. Da steht im Griechischen Dynamis. Er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. Er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und zu heilen. Sie hatten ungeheure Vollmacht. Nur sie, die andere nicht. Schon mal ganz wichtig. Es gibt jetzt eine Besonderheit. Die Bibel unterteilt die Gemeinde Jesu in drei Gruppen. Ich habe es auch nie gelesen. Und zwar, wenn wir vielleicht beginnen in Lukas 11, Vers 49, um die Apostel näher zu klassifizieren. Er kündigt hier etwas an und sagt, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden. Das heißt, der Herr Jesus sendet zwei Gruppen aus. Das ist ganz wichtig, zwei Gruppen von Menschen, Apostel und Propheten. Das ist mal ganz wichtig. Und dann heißt es, in Epheser 3, Vers 4, wo wir vorher gelesen hatten, zwei Personengruppen hatten die Geheimnisse Gottes. Sie hatten zur Zeit des Neuen Testamentes diese Offenbarungen von Gott, die niemand sonst wusste. Wer war das? Apostel und Propheten. Das heißt, die Elite war nach der Ausgießung des Heiligen Geistes die Apostel und die Propheten. Das war die wahre Elite. Die hat weiterbestanden. Sie hatten Dinge, die kein anderer Gläubiger hatte. Das ist mal ganz wichtig zu wissen. Die Apostel und Propheten hatten Kräfte, hatten den Wissen und Offenbarungen, die niemand sonst besaß, gar niemand. Auch nicht der wiedergeborene, landläufige Gläubige, sondern hier war Elite, tiefstes Sinne des Wortes. Und dann kommt Offenbarung 18, Vers 20, ein Rückblick auf die Gemeindezeit, wo der Herr Jesus dann uns etwas aufzeigt, und zwar, dass es im Himmel immer noch eine Unterscheidung von drei Gruppen gibt. Und das ist die Unterscheidung der großen drei Punkte eigentlich, und da heißt es, seid fröhlich über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten. Das heißt, im Himmel sind drei Gruppen von Menschen. Heilige, das ist der landläufige Gläubige, Apostel und Propheten. Selbst am Ende der Offenbarung unterscheidet Gott noch den normalen Gläubiger von Apostel und Propheten, von seiner Elite. Hat er nie aufgegeben. Apostel, Propheten und der Rest der Gemeinde, die Heiligen. Schon mal ganz wichtig zu wissen, die Apostel und die Propheten waren eine auserwählte Elite, die auch immer wieder besonders genannt wird. Auch bei der Inspiration der Schrift, wir sehen das nachher. 2. Petrus 3, Vers 2. Damit ihr der Worte gedenket, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was der Herr und Retter euch durch die Apostel aufgetragen hat. Jetzt kommt der ganz klare Auftrag. Der Herr Jesus gab nur zwei Gruppen von Menschen den Auftrag, zum Beispiel die Bibel zu schreiben. Apostel und Propheten, sie haben die Bibel geschrieben. Sie waren die Werkzeuge, die der Wille Gottes taten, die Elite, Apostel und Propheten. Nicht der Max Meyer und der Fritz Müller. So wird es heute dargestellt. Wir sind alle Apostel, wir sind alle unter der Vollmacht. Die Bibel sagt, nein, drei Gruppen. Die Gemeinde landläufig, Apostel und Propheten. Absolute Elite. Die absolute Laien. Den Auftrag hatten, die Bibel zu schreiben, niemand anders. Und jetzt kommt das Entscheidende. Apostelgeschichte 1, 22. Um ein Apostel zu sein, musste ein Mensch eine Bedingung erfüllen. Diese Bedingung steht in Apostelgeschichte 1, Vers 22. Da heißt es, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Ein Apostel musste ein Zeuge der Auferstehung sein. Er musste den Auferstandenen gesehen haben. Das ist der ganze Grund, warum der Herr Jesus dem Paulus noch einmal als Auferstandener erscheint. Um ihn zu bevollmächtigen gegenüber den anderen Aposteln, dass er auch ein Apostel ist. Und aus dem Grund gibt es heute keine Apostel. Weil keiner mehr lebt, der den Auferstandenen gesehen hat. Keiner. Weil die Bibel lehrt dann hinterher, wir leben jetzt im Glauben und nicht mehr im Schauen. Ist der Unterschied. Aber damals.
Ganz kurz, was zu sagen, warum das ja im Korinther steht, dann Gott hat gesetzt und die Gemeinde
Ja? Ja? Und zwar, wir sehen das nachher, wenn man weitergeht bei den Aposteln. Gott setzte die Apostel als Fundament der Gemeinde. Der Grund der Gemeinde ist Jesus Christus. Und auf diesem Grund baut er das erste Fundament, die Schicht, wo alles trägt. Und das waren die Apostel und Propheten. Und aus dem Grund kommen die noch massiv im Korintherbrief, da gehören sie auch hin, in die Grundlage der Gemeinde, durch die er alles gab. Aber dann, wir müssen heute beachten, wenn man die Gemeinde mit dem Haus vergleicht, das Fundament waren die Apostel und Propheten, die Elite, die den, zum Beispiel die Apostel, die den Herrn gesehen hatten, also Verstandenen. Aber wir sind heute nicht mehr am Fundament, wir sind am Dach. Da fällt vielleicht noch ein Dachziegel. Wir legen das Fundament nicht neu. Das ist einmal gelegt durch Apostel und Propheten. Und auch sie waren die Elite, die die Inspiration hatte, die Bibel aufzuschreiben. Dieses Buch ist nur geschrieben von Aposteln und Propheten. Entweder waren sie prophetisch begabt oder Apostel. Eines von beiden. Dann sieht man hier, sie hatten Autorität. Apostelgeschichte 15, Vers 2. Wenn er hier lest, hier gab es einen Streit in der Gemeinde. Jetzt wissen die Leute nicht, was machen, dann geht sie hin im Vers 2 und sagt, sie geht wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem. Das heißt, wenn es eine Streitfrage war über Lehre, dann ging man zu den Aposteln, das war gar keine Frage. Sie waren die letzte Instanz hier, die engsten Mitarbeiter Jesu, die Bevollmächtigten, die Elite, die Geistbegabten, die Träger der Offenbarung, das waren die Apostel, niemand anders. Wenn man dann sieht, wie es weitergeht, in 1. Korinther 9, Vers 1. Nee, Entschuldigung. 1. Korinther 12, Vers 28. So hat Gott in der Gemeinde gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten. Das ist genau die logische Reihenfolge. Er setzt zuerst die Apostel. Die beruft er in der Zeit, als er noch im Fleische hier wandelt. Die beruft er. Und dann bekommen die Apostel die Offenbarung Gottes. Das sind die Ersten. Die Zweiten sind Propheten wie der Agabus, die dieselbe Offenbarung bekommen. Apostel und Propheten tragen die Offenbarung hinein, bis der Kanon der Bibel steht. Und dann kommt die dritte Gruppe, die Lehrer. Die dann nichts mehr machen, wie das geschriebene Wort auszulegen. Das ist ihr ganzer Auftrag. Sie haben keine neue Offenbarung mehr. Sie haben nichts Neues zu verkündigen, sondern das alte Evangelium, das durch die Apostel und Propheten geschrieben ist. Das ist genau die Reihenfolge. Drum steht hier, erstens Apostel, zweitens Prophet, drittens Lehrer. Das ist ganz genau die logische Reihenfolge, wie die Inspiration und der Dienst der Bibel ging. In Apostelgeschichte 16, Vers 4, der nächste Schritt. Indem sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Ältesten und Aposteln in Jerusalem gefassten Beschlüsse. Das heißt, das Wort der Apostel, und damals war noch ein zweites Kriterium, die Ältesten zu Jerusalem, aber nachher waren es die Apostel allein. Ihr Wort war absolut Gesetz, war bindend. Warum? Weil die Gläubigen wussten, dass diese Gruppe von Menschen die Offenbarung Gottes hatte. Sie hatten die Inspiration. Das, was heute in unserer Bibel geschrieben steht, hatten die Apostel. Nur ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir heute einen Ältesten auswählen müssen in einer Gemeinde, woher sollen wir wissen, wie ein Ältester aussieht? Wissen wir doch nicht. Ist aber ganz einfach. Die Apostel wussten es. Man könnte sagen, wie schade, dass sie nicht da sind. Wir könnten sie fragen, wer ist bei uns Ältester? Wäre doch leicht. Gott wusste das. Aus dem Grund ließ er die Apostel aufschreiben in 1. Timotheus 3 und in Titus 1, wie ein Ältester aussieht. Wir haben zwar keine Apostel mehr, aber wir haben die Schreiben der Apostel. Wir haben alle ihre Anweisungen ganz genau auf dem Tisch, nämlich die Lehrbriefe. Insofern haben wir alles, was Gott durch die Apostel sagen wollte, ist hier. Ist alles hier. Wir haben alles, was wir brauchen. Das ist die Herrlichkeit. Gut. Man sieht dann noch in Kapitel 8, das ist ein ganz wichtiges Kapitel, Samaria, die Halbjuden, also dieses Mischvolk, bekehrt sich. Jetzt passiert was in Kapitel 8, Vers 1. Saulus hatte seiner Hinrichtung zugestimmt. Es entstand an jenem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem. Alle zerstreuten sich in die Landschaften von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Das heißt, Gott schickt seine ganze Mannschaft, die ganze Gemeinde, zerstreut er durch Verfolgung, dass sie missionieren, aber eine Gruppe behält er sich zurück, die Apostel. Jetzt missionieren diese Jünger, missionieren in Apostelgeschichte 8 in Samaria bei den Halbjuden. Das war schon gefährlich. Also ein Jude hatte Verhältnis zum Samariter, das war ungefähr folgendermaßen. Wenn ein Jude den anderen Jude beleidigen wollte, dann hat er auf den Boden gespuckt und sagte bloß ein Wort, Samariter. War die schlimmste Beleidigung, die es gab. Das heißt, die Samariter war das verachtetste Volk, das man sich vorstellen kann. Und jetzt bekehren sich die Samariter. Und nie hätte ein Jude geglaubt, dass die Bekehrung echt ist. Jetzt gibt Gott hier in Apostelgeschichte 8 eine ganz seltsame Konstruktion. Als die Samariter sich bekehren, fällt der Heilige Geist nicht auf sie. Sie bekommen nicht den Geist der Sohnschaft. Sondern jetzt kommen die Apostel von Jerusalem. Und in dem Moment, wie die Hände auflegen, Hände auflegen ist Identifikation, in dem Moment fällt der Heilige Geist. Und dann hat keiner mehr gewagt zu sagen, dass die nicht bekehrt sind. Weil die Apostel legten die Hände auf und Gott gab den Geist. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Konnte nur ein Apostel tun. Da kam kein Prophet, da kam kein Lehrer, da kam kein Hirte, da kam kein, ich sag's mal in Anführungszeichen, kein Ermahner, die andere Geistesgabe, da kam ein Apostel. Und erst als der Apostel die Hände auflegt, fällt der Geist. Und erst dann praktisch werden die Samariter wieder geboren. Man sieht hier bereits die Sonderrolle, die Sondervollmacht, die Besonderheit dieser Apostel. Wenn man die Bibel nur so runterliest, dann liest man halt, da war halt auch Apostel, nicht? Und man denkt heute, ja, das sind Leute wie wir. Wir müssen uns mal vorstellen, was das für Leute waren. So, dass sie Gott am Schluss der Bibel nochmals extra nennt. Apostel, Propheten und wir, der Rest der Heiligen. Ungeheure Elitetruppe. Kann man sich nicht vorstellen, was das für eine Elite Gottes war. Und wenn wir dann weitergehen, dann sehen wir etwas. Sie hatte diese Autorität und sie hatte etwas. Sie hatten Zeichen und Wunder. Nicht die Gemeinde hatte allgemein so eine Flut von Zeichen und Wunder. Ich sage es ganz ehrlich, mir wurde das erst später bewusst. Ich habe die Bibel immer so gelesen und sagte, super, an jeder Ecke Zeichen und Wunder. So habe ich sie gelesen. Aber jetzt steht eben in Apostelgeschichte 2, Vers 43, es kam eine Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Nicht durch den landläufigen Gläubigen. Nicht durch irgendwie gewöhnliche wiedergeborene Gotteskinder, sondern durch die Apostel. Das heißt, Gott ließ auch die Zeichen und Wunder durch die Apostel tun. Das ist etwas, das man immer überliest. Studiert die ganze Apostelgeschichte. Wir werden das ja sehen. Die Wunder geschahen ausschließlich durch die Apostel oder durch ihre direkten Beauftragten. Das waren die Kanäle der Wunder Gottes und nicht irgendein normaler Gläubiger. Gut. In 2. Korinther 12, Vers 12 sagt dann Paulus nochmals ganz klar, warum das so war. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen, Wundern und Kräften. Das heißt, die Apostel hatten besondere Zeichen, Wunder und Kräfte, die kein anderer hatte. Es waren die Zeichen der Apostel. Und sie sind es, die diese Zeichen tun in der Bibel. In der Apostelgeschichte. Und dann ist es vollkommen logisch, nachdem die Apostel tot sind und die geschriebene Bibel vorliegt, was muss passieren mit den Zeichen und Wunder? Sie geht weg. Genau das lehrt die Bibel. Was passiert, wenn eine Fälschung auftritt und die Bibel sagt, am Ende der Zeit tritt eine Fälschung auf, die Offenbarung redet von den falschen Aposteln. Wisst ihr, was passiert? Die Zeichen und Wunder kommen zurück. Die sind genauso falsch wie die Apostel. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir müssen das ganz nüchtern betrachten. Die Apostel hatten die Zeichen. Wenn heute jemand auftritt und bestimmte Zeichen tut, muss ich sagen, meistens greift sie noch Zeichen des Messias oder Zeichen der Apostel heraus. Und dann muss man sagen, du bist doch kein Apostel. Ja, irgendwo Hudson Taylor war ein Apostel, sagte mir jemand. Ich bin ein absoluter Fan von Hudson Taylor. Ich verschlinge seine Bücher. Aber ich muss ihm sagen, so leid es mir tut, Hudson Taylor war kein Apostel. Sagt er, warum nicht? Er hat doch ganz China missioniert, sage ich. Jawohl, er hatte nicht die Zeichen. Er hatte die Zeichen absolut nicht. Er war kein Apostel. Wenn man natürlich Apostel interpretiert im Sinne von Missionar, dann war er einer. Er war ein Missionar, ein Gesandter an China. Aber er war kein Apostel im Sinne des Neuen Testamentes. Das ist schon mal ganz wesentlich. Gut. Wir sehen dann, dass die Apostel diese Zeichen und Wunder hatten. Und dann steht in Hebräer 2, Vers 4, eine der wichtigsten Bibelstellen über dieses Thema. Da redet die Bibel von diesem großen Heil, von dieser großen Erlösung. Ich möchte hier stoppen. Die große Erlösung wird uns dargeboten in der Bibel durch die Vorbereitung der Erlösung, das Alte Testament, durch die Ausführung der Erlösung, den vier Evangelien, was der Jesus tut, durch die Verkündigung der Erlösung, durch die Apostel, durch die Erklärung der Erlösung, das sind die Briefe der Apostel, und durch die Vollendung der Erlösung, der Offenbarung. Und jetzt sagt die Bibel, diese große Erlösung, welche zuerst durch den Herrn gepredigt wurde, er war der Erste, der gepredigt hatte, sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Er hat es gepredigt. Und dann von denen, die ihn gehört hatten, das sind die Apostel. Es war die Zeit der Apostel, wo die Augen und Ohrenzeuge da waren, uns bestätigt worden ist. 2. Petrus 3, Vers 2 sagt, bestätigt durch die Apostel und Propheten. Und jetzt sagt er, und Gott gab sein Zeugnis dazu. Wem? Dem Herrn Jesus selber, dem Messias und seinen Aposteln, mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wem gibt er sie? Nicht dem Fritz Müller und dem Max Meyer, nicht dem landläufigen Gläubigen, nicht mir und nicht dir, sondern den Aposteln. Und sie hatte die Zeichen zusammen mit dem Messias. Und es ist fast Blasphemie, heute aufzutreten und versucht zu starten, die Zeichen der Apostel zu tun. Das ist fast Blasphemie. Hier ist eine absolut von Gott auserwählte Elite, die Gott so wichtig war, dass sie im Himmel noch genannt wird, die aber mit dem letzten Zeuge, der den Auferstandenen körperlich gesehen hat, ausstarb. Weil es keine Apostel mehr gab, weil er kein Zeuge der Auferstehung mehr sein konnte. Und um das Ganze zu regeln, gibt Gott Apostel, Propheten und lässt diese zwei Gruppen die Bibel schreiben. Und in dem Moment haben wir die absolut schriftliche Anweisung unter göttlicher Inspiration der Apostel und Propheten. Wenn ich hier praktisch die Bibel in der Hand habe, habe ich den papierenen Apostel und den papierenen Propheten. Ist alles hier. Was Gott durch diese Leute direkt sagte, hat er mir indirekt jetzt durch die Bibel genauso deutlich gesagt. Das ist gar keine Frage. Das ist die Herrlichkeit. Man sieht, was das für ein Buch ist. Gut, hier kommt dann noch was ganz Wichtiges, und zwar in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Man könnte jetzt fragen, was hat die Urgemeinde geglaubt? Ich habe schon oft gedacht, wenn jetzt Paulus hier wäre, könnte ich ihn fragen, wie hast du das gemeint, die Bibelstelle? Korinther 15, Taufe auf die Toten, verstehe ich nicht. Paulus, was hast du dir gedacht bei diesem Vers? Brauchen wir gar nicht wissen. Sondern hier steht was ganz Einfaches. In Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was die Urgemeinde tat. Und hier ist echte Gemeinde. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie haben das, was Lehre der Apostel ist, das haben sie praktisch getan. Und was ist die Lehre der Apostel für uns heute? Das sind die Lehrbriefe. In den Lehrbriefen verharrten sie. Weil das, was die Apostel mündlich lehrten, hat Gott dann aufschreiben lassen in den Briefen der Apostel, in den Briefen der Apostel, in den Lehrbriefen. Teilweise auch in der Apostelgeschichte. Sie blieben da also in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie hat ganz normale Gebetsgemeinschaft gehabt. Sie haben das Brot gebrochen, das Abendmahl. Sie haben Wortverkündigung gemacht, die Lehre der Apostel. Sie haben sich getroffen. Das sind die vier Eckpfeiler einer Gemeinde. Da kommt man und sagt, ja, ihr seid keine echte Gemeinde, ihr habt keine Gaben. Jede Gemeinde hat Gaben, weil jeder Gläubige Gaben hat. Und zur echten Gemeinde gehören genau die vier Punkte, dann ist Gemeinde da, und zwar absolut. Im tiefsten Sinne des Wortes. Wir sehen jetzt schon ganz, ganz eminente Lehrpunkte. Die Apostel waren eine Elite. Sie waren unterschieden von den anderen Gläubigen aus dem Grund, weil sie die Offenbarungen Gottes hatten und sie hatte die Lehre. Und alles, was das Neue Testament lehrte, was für uns von letzter Bedeutung ist, steht in den Lehrbriefen. Und wenn es in den Lehrbriefen nicht steht, dann ist es keine Apostellehre, dann gilt es uns eben nicht, ob man das hören will oder nicht. Das ist eben so. Was natürlich nicht die Grundsätze betrifft. Der Paulus erklärt nicht noch einmal, wie Gott im 1. Mose die Erde geschaffen hat. Das sind die Grundsätze. Die gelten ja sowieso allgemein. Das heißt, was in der Vorbereitung der Erlösung steht, das Allgemeine gilt sowieso. Das wird nicht ausgeschaltet durch die Lehre der Apostel. Aber die Apostel lehren jetzt noch speziell zum Beispiel, wie benehme ich mich als Gläubiger in einer total verdorbten Welt? Das steht nicht im 3. Mose, das steht im Epheser 4. Das ist halt Unterschied. Das heißt, die Apostel bringen mir bei, wie man auf der Grundlage der allgemeinen Lehre der Bibel in dieser Welt richtig lebt als Gläubiger. Das ist Apostellehre. Und wir werden das sehen in der Apostelgeschichte, wie Apostellehre auch geht. Paulus, haben wir vorher gelesen, schon, er ist der Apostel der Heiden. Das heißt, wir haben nur einen. Das ist immer der Unterschied. Israel hat 12, wir haben nur einen. Paulus, er ist der Apostel der Heiden. unser Lehrer. Was sagt der Lehrer der Heiden? Wenn man so mit Juden kriegt, ich habe der alte Bruder Georgis Kahn nicht mehr gekannt. Aber ich habe ihn auf Kassette gehört, ein Juden kriegt. Wie der manchmal redet im Unterschied, wo er praktisch so ein bisschen appelliert und sagt, ja gut, das versteht ihr besser. Lehrbriefe, ihr seid die Heiden. Und wir, die Juden, wir verstehen vielleicht die Evangelien und auch das Alte Testament besser. Die Lehrbriefe sind absolut fixiert auf die Heiden. Ist gar keine Frage. Gut, und dann sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 9, die Stellung des Apostels. Und zwar seine Stellung. Er sagt, ich bin der Geringste von den Aposteln. Nicht werde ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Man sieht hier praktisch die Stellung des Apostels Paulus als Heidapostel war ausschließlich auf der Gnade begründet. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir müssen wieder unterscheiden zwischen Petrus und zwischen Paulus. Paulus hatte einen Auftrag vor Gott, den niemand sonst hatte. Kolosser 1, Vers 25. Dieser eine Apostel hatte noch einen Spezialauftrag. Das überliest man sehr gern. Aber wir haben ja am Anfang ausgemacht, Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Dann ist das wirklich so. Er sagt hier, er ist ein Diener der Gemeinde. Gemäß dem Verwalteramt Gottes, das mir für euch gegeben worden ist, das heißt für uns Heiden. Und zwar, dass ich das Wort Gottes auf sein Vollmaß bringen soll, nämlich das Geheimnis, das vor den Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war, nun aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, nämlich der Apostel und Propheten. Und zwar, dieses Geheimnis unter den Heiden, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, Paulus hat in besonderer Weise das Geheimnis des Christus. Wenn ich Jesus Christus in seiner Tiefe als der Christus, der Erlöser, begreifen möchte, dann gucke ich in der Regel in den Briefen des Paulus. Und der Petrus hat es auch alles herrlich beschrieben. Aber das Haupt der Gemeinde, Jesus Christus, ist nirgends beschrieben wie im Epheserbrief oder im Kolosserbrief. Dort ist die wahre Offenbarung. Dort ist das Geheimnis des Christus. Und dieser Apostel hat das Spezialgeheimnis. Das müssen wir beachten. Man kann ja nicht versuchen, Teile der Schrift gegen den Paulus auszuspielen. Es gibt Brüder, die sind gegen Paulus und sagen, was der da geschrieben hat. Guck, im Evangelium steht's doch. Und im Petrusbrief muss ich sagen, stopp, du bist ein Heide. Und genau für dich hat er die Briefe geschrieben, dass du als Heide den Christus, den Erlöser Gottes, begreifst. Spezialauftrag des Apostels der Heiden. Ja, und dann geht der Paulus hin und sagt, das Schicksal der Apostel. Man könnte ja sagen, neidisch werde diese Elite. Man könnte ja sagen, die Apostel, das war die große Elite Gottes. Aber Paulus redet völlig anders. Was hoch ist vor der Welt, ist ein Gräuel vor Gott. Was nichts ist vor der Welt, das hat Gott auserwählt. Und hier ist das große Gesetz Gottes. Es dünkt mich nämlich, Gott habe uns Apostel als die Letzten hingestellt, gleichsam zum Tode bestimmt. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug. Und dann legt er los. Einmal sagt er sogar, wir sind der Auswurf dieser Welt. Der Auskehricht. Das heißt, die Apostel waren die Menschen, die sich rigoros geopfert haben. Es war die Elite. Es war nicht die große, wisst ihr, die, ich sag's mal in Anführungszeichen, entschuldigt den Ausdruck, aber nicht die Angeber in der Gemeinde, die Schwätzer, die vorne saßen und große Rede hielten. Das waren die Menschen, die wirklich von Gott geistbegabt waren. Die haben ihr Leben rigoros auf den Altar gelegt. Meines Wissens, es gibt eine Kirchengeschichte, ist nicht ein einziger Apostel außer dem Johannes eines natürlichen Todes gestorben. Die sind auf qualvollste Weise gestorben. Wir haben bei uns in der Gemeinde das Buch, die taufgesinnten Gemeinden. Dort kommt in der Regel jeder Apostel drin, wie er starb. Wenn man das sieht, die haben ihr Apostelamt wirklich bezeugt und bezahlt mit einem fürchterlichen Märtyrertod. Einer der Apostel soll mal in siedendem, kochendem Öl untergetaucht haben, er ist aber nicht gestorben. Dann haben wir gekreuzigt und die Haut abgezogen, fürchterlich gequält, zu Tode gequält, auf jämmerlichste Art und Weise. Das war das Schicksal der Apostel. Ja, und dann kommt die Würde der Apostel, 1. Thessalonicher 2, Vers 6. Gott ist Zeuge. Wir haben nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, da wir doch als Apostel Christi würdevoll hätten auftreten können. Also er sieht diese große Stellung, die er hatte als Apostel. Er sieht und sagt, wir hättet auftreten können mit letzter Würde, weil wir sind die Elite. Er sagt, das habe ich nicht gemacht, sondern wie erstillende Mutter ihr Kindlein pflegt. So war ich zu euch. Man sieht hier die große Gesinnung dieses Apostels. Ja, und dann eben die Lehrautorität. Wir haben vorher gelesen, Epheser 3, Vers 5, 2. Petrus 3. Die Apostel hatten die Inspiration der Schrift. Dieses Buch ist geschrieben durch Apostel. Gott nahm nicht irgendjemand in der Gemeinde, gab ihm Inspiration, sondern gab sie den Aposteln. Ist eindeutig. Jetzt kommt Epheser 2, Vers 19. Das ist auch die Frage von vorher. Wo gehören die Apostel hin? Er redet hier, ich lese ab 19 bis Ende, welches auch die überwältigende Größe seiner Macht sei in uns, die wir glauben, Vermöge der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, welche er wirksam gemacht hat in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, wobei er alles unter seine Füße tat und ihn zum Haupt über alles der Gemeinde gab, welches sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und hier sieht man einfach, der Christus ist das totale Zentrum. Und dieses Zentrum, das stand nicht im luftleeren Raum, sondern dieses Zentrum war letztendlich, wir lesen Epheser 4, ab Vers 11, dieses Zentrum war Jesus Christus und es wurde geoffenbart durch die Apostel. Hier heißt es wieder, er hat gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Genau wieder die Reihenfolge. Ja, gut. Die Zeit eilt davor, ich kürze ein bisschen ab. Und zwar, hier, sie waren das Fundament. Das absolute Fundament, wo die Gemeinde drauf gebaut war. Und es heißt hier dann in Epheser 2, Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus der Eckstein ist. Auf der Grundlage der Apostel und Propheten wuchs dieser Tempel. Sie waren die Grundlage, nicht die anderen Gläubigen. Und weil sie die Grundlage waren, wurde auf ihnen gebaut, aber weitergebaut wurde nicht mehr mit der Grundlage, sondern mit den normalen Gläubigen. Aber sie sind das Fundament der Gemeinde, diese Elite. Und jetzt sieht man ganz nüchtern und sachlich, am Schluss, da sagt der Paulus eigentlich was Erschütterndes in 2. Korinther 11, Vers 5. Der Teufel äfft diese Elite nach. Es treten falsche Apostel auf. Ich denke, jenen bedeutenden Aposteln nichts nachzustehen. Dann erklärt er in diesem Korinther 11, dass falsche Apostel aufstehen werden, die vom Teufel sind. Ich denke, es haben alle erlebt, oder? Die falschen Apostel. Und ich möchte hier eigentlich abschließen, auch weil uns sicher der Kopf raucht, mit dem Merksatz. Aus dem Geschehen der Apostelgeschichte dürfen wir keine Lehren ableiten, die nicht von den Lehrbriefen oder von den Evangelien ganz klar gelehrt werden. Wir dürfen aus der Apostelgeschichte lernen, aber wir dürfen aus der Apostelgeschichte keine Lehren ableiten, die der Rest der Bibel, vor allem die Briefe, nicht lehren. Wir haben es hier mit der Elite zu tun, das besondere Kräfte, besonderen Auftrag, besondere Dinge hatte und das Gott besonders benutzt hat. Wir dürfen das Besondere nicht zum Alltäglichen machen. Das wäre Verführung. Und trotzdem dankbar sei, dass Gott durch diese große Elite uns dieses große Buch gab. Wir werden jetzt das nächste Mal lernen, was diese Elite tat, dass wir, dass ich und du gerettet werden konnten. Wie die Apostel die Bahnbrecher waren auch dieses Heils, wie sie die Botschaft unter Einsatz ihres Lebens in die Welt brachten. Das sehen wir dann in der Apostelgeschichte. Dann begreifen wir auch den Übergang des Heils. Das alles wird dann strahlend klar in diesem Buch. Da möchten wir das nächste Mal fortfahren, indem wir dann einsteigen wirklich in der Apostelgeschichte 1, Vers 1. Gut. Ich möchte nur beten zum Schluss. Und Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass es dein Wille war, uns dieses herrliche und kostbare Gut der Erlösung, diese Errettung, schriftlich zu hinterlassen und dass du deine Apostel und Propheten dazu auserwählt hast, die Zeuge deiner Auferstehung. Ich danke dir, Heiland, für diese große Gruppe von Menschen, die du auserwählt hast, die du auch in den Märtyrertod geführt hast zu deiner Verherrlichung. Und dass wir hier in diesem Beispiel sehen, was es heißt, dir zu dienen. Dass sie uns aber auch die Bibel hinterlassen haben als dein inspiriertes Wort, dafür danke ich dir. Ich danke dir, Heiland, dass du uns auch die Bibel gibst in ihrer Herrlichkeit, dass wir sie unterteilen dürfen und dass wir von Erkenntnis zu Erkenntnis schreiten dürfen. Mit dem einen Ziel, dich und deine Erlösung besser zu verstehen. Und ich bitte dich, gib du uns dazu Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.